Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Und es ist so, er traf die Carol auf der Straße und rief aus dem Auto zu ihr zu: Ey, ich brauche einen neuen Song, der soll von einer Natural Woman handeln. Und dann haben sich Goffin und King hingesetzt, das war 67, und haben an einem Abend diesen grandiosen Song geschrieben.
Man hört es sofort, das ist Musik von Carole King von ihrem Album Tapestry, I Feel the Earth Move. Und dieses Album ist heute das Thema bei Urban Pop, Musik Talk mit Peter Urban. Hi.
Hi, Oke.
Eines der schönsten, finde ich, aber vor allem eins der interessantesten Album der Popmusikgeschichte. Warum hatte das so einen Erfolg? 1971 ist es rausgekommen.
Also, den Erfolg konnte man wirklich nicht voraussagen. Eine großartige Songschreiberin, das wusste man ja. Aber wenn sie nun als Solistin an den Start geht, ob sie dann so erfolgreich wird. Aber es war praktisch ein Vorbild für einen Stil, für die Singer-Songwriter der 70er Jahre, so zusammen mit Joni Mitchell. Elton John fing damals an, Paul Simon machte seine Soloplatten. Also insofern, das war schon so eine Zeit für große Vorbilder. Und das hat bis heute eigentlich angedauert. Ehrlich gesagt, wird immer noch so eine Art von Singer-Songwriter-Musik gemacht.
Es war auch eines der erfolgreichsten Alben und das ist ja mal so leicht dahingesagt. Es hat auch Grammys gewonnen, aber es ist sagenhaft mehrere Jahre ganz oben bei den Verkaufscharts gewesen.
Ja, insgesamt über 25 Millionen verkaufte Tonträger nur für dieses Album und es war irgendwie 6 Jahre in den amerikanischen Billboard-Album-Charts und 15 Wochen auf Nummer 1. Also das schaffen nicht viele.
Wir sprechen heute eben wie eine Sonderfolge, möchte ich sagen, über ein einzelnes Album, weil es eben auch so interessant und so wichtig ist und weil es so viel zu erzählen gibt über dieses Album, über die einzelnen Songs und natürlich auch über Carole King. Ist sie eigentlich, also bevor wir jetzt in die Details gehen, Peter, ist sie eigentlich ein bisschen, na, ich will nicht sagen, vergessen, unterschätzt worden?
Nein, würde ich nicht sagen, nein. Sie ist eine Frau gewesen, die nie im Licht der Öffentlichkeit stehen wollte. Sie war immer jemand, der kein Star sein wollte. Wir haben ja öfters solche Kollegen, aber sie garantiert nicht. Und insofern, sie wollte ja auch gar keine Solokünstlerin sein. Sie hat dann auch nicht so viel gemacht mehr. Sie war nicht mehr lange auf Tourneen. Sie hat ihre ganze Karriere nicht so zelebriert, wie das andere Künstler machen, Elton John oder andere. Nein, das hat sie nicht gemacht, vielleicht deswegen. Aber sie war auf jeden Fall also extrem wichtig und extrem auch bedeutsam. Das merkt man an den Auszeichnungen und Preisen, die sie jetzt im letzten Jahrzehnt bekommen hat. Also hoch geehrt, also eine der höchst geehrtesten amerikanischen Künstlerinnen, die erste Frau, die den Gershwin-Preis gewonnen hat und so weiter und so fort.
Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk und mein Name ist Oke Bandixen. Ich bin hier aus der Kulturredaktion. Vielen Dank, bevor wir jetzt einsteigen, auch nochmal für die vielen Mails und den Zuspruch, den wir von euch bekommen haben. Die letzte Folge war ja über An Mai Kantereit, haben wir sehr schöne Post bekommen. Vielen Dank dafür, wenn ihr uns schreiben wollt, macht das gerne weiter unter urbanpop@ndr.de. So, jetzt geht's los mit Carole King. Die hat ja vor diesem Album auch schon ein Leben gehabt, aber vor allem eine unglaubliche Karriere und eine spannende Biografie. Kommt, finde ich, aber auch in diesem Album so zusammen. Da sind ja Lieder drauf, also ganz normales Album ist es im Prinzip mit verschiedenen Songs, aus verschiedenen Phasen ihrer künstlerischen Laufbahn ja so zusammengesetzt wurden. Ich finde, das Album hat aber trotzdem eine totale Stimmigkeit. Wie hat sie das hingekriegt?
Ja, das ist wirklich das Überraschende, dass sie eben 2, 3 Songs genommen hat aus ihrer Vergangenheit. Und man muss natürlich über ihre Vergangenheit reden, denn sie war wirklich die bedeutendste Songschreiberin in den 60er Jahren und eine der erfolgreichsten überhaupt. Und sie hat dann einige Songs genommen und sie praktisch umgewandelt für ihr Solo-Projekt, hat sie dann aus einer anderen Perspektive gesungen, mit einer Perspektive der Frau, die fast 30 war. Aber die Songs hat sie dann viele schon mit 17, 18, 19, 20 Jahren geschrieben.
Sometimes I wonder I'm ever gonna make it home again. It's so far and out of sight. I really need someone to talk to, and nobody else knows how to comfort me tonight.
Tapestry. Das Album von Carole King ist heute unser Thema und natürlich steigen wir ein bei der Biografie von Carole King. Sie kommt aus Brooklyn, aus New York.
Ja, das ist der Stadtteil, wo ja viele mit jüdischem Glauben leben. Paul Simon ist ja auch daher gekommen und ihre Eltern waren polnisch-russische Juden und die selbst studiert haben. Der Vater Chemie, die Mutter Sprache und Drama, aber die Not war groß in den 30er Jahren, die Geldnot. Und dann haben sie ihre Jobs verlassen, weil sie eben auch eine Familie gründen wollten. Der Vater wurde Feuerwehrmann und hat zwischenzeitlich auch bei einem Radio gearbeitet. Die Mutter hat dann zu Hause als Hausfrau Klavierunterricht für andere Kinder gegeben. Und die kleine Carole, die hatte schon ganz früh absolutes Gehör. Also ich habe selten so eine Geschichte gehört, dass die mit 3 Jahren schon jeden Ton bestimmen konnte. Du hast ihr einen Ton vorgespielt und die konnte sagen, das ist das eingestrichene A oder C oder was immer. Ungeheuerlich. Und der Vater war so stolz drauf, dass er das immer gerne unter Freunden und in der Familie vorgeführt hat. Also Carole war schon damals der Mittelpunkt, obwohl sie gar nicht Mittelpunkt sein wollte. Ein Star wollte sie nie sein. Mit 4 hat sie dann Pianounterricht angefangen bei der Mama und war absolut fasziniert vom Klavier. Es gibt ja also eben solche Talente, die sitzen am Klavier und können gleich spielen und sie konnte Melodien gleich nachspielen. Die hat nicht nur Klassik gelernt, sondern hat auch Popmusik gehört, war großer Fan der aktuellen Popmusik, die sie beim DJ Alan Freed immer hörte und konnte die am Klavier gleich nachspielen. Also ohne große Noten, also eine unglaubliche Begabung und so hat sie dann schon angefangen, Songs zu schreiben als Teenager und hat auch eine kleine Gruppe gehabt auf der Highschool, die Co-Scenes, davor eine Mädchengruppe. Und sie war wohl immer sehr ehrgeizig. Sie hat erreicht, dass sie einen Termin kriegt bei Ahmet Ertegun und Jerry Wexler von Atlantic Records.
Ja, okay.
Bei den Herren war sie da, Neil Sedaka, der ein Freund von der Highschool war, hatte diesen Termin vermittelt. Das wurde dann nichts, aber sie fing an, Demos aufzunehmen. Das hat sie auch mit Paul Simon gemacht, den sie auf dem Queens College kennenlernte. Die beiden also nahmen in kleinen Demostudios für $25 Demos auf von Songs, die dann Künstlern vorgespielt wurden. Dann mussten die entscheiden, will ich den aufnehmen oder nicht?
Ja, das ist, muss man ja vielleicht mal ein bisschen erklären. Also heute ist es ja so selbstverständlich, dass man eben Bands, Sängerinnen, Künstler hat, die eben ihre eigenen Songs aufnehmen. Damals war das komplett anders. Man hat Songs geschrieben und die wurden dann für Gruppen weiterverkauft, verwendet, genau. Produziert.
Und das fand auch statt in einer Gegend, früher hieß die Tin Pan Alley. Das war also Broadway Ecke 49. Da waren ganz viele Musikverlage zu Hause und besonders in einem Gebäude, dem Brill Building. Und diese Musikverlage, die verkauften dann praktisch ihre Songs an die Produktionsfirmen, an die Plattenfirmen und an die Künstler. Und da saßen nun zig, hunderte von Songschreibern in kleinen Büros und daneben kleine Demostudios. Dann schrieben sie die Songs und die mussten dann schnell arbeiten. Innerhalb von einem Tag musste so ein Song schon fertig sein und der wurde dann schnell aufgenommen, demonstriert, ein Demostudio eben. Und hat dann auch Carole King gearbeitet, die mit 17 anfing und schon mit 17 ihren ersten Hit schrieb, der dann für die Shirelles Nummer 1 wurde. Und das war der erste Millionseller für eine weibliche Gruppe überhaupt. Also ein ganz bedeutender Song, Will You Love Me Tomorrow? Wenn eine 17-Jährige eine Nummer 1 schreibt, dann wird sie natürlich auch unter Vertrag genommen. Und zusammen mit ihrem Freund, das war ein junger Mann, Jerry Goffin, aus den sie auch am Queens College kennengelernt hatte, nun wurde sie gleich schwanger Und dann wurde geheiratet nach jüdischem Ritus, aber offiziell hieß es, sie wäre nicht schwanger, aber sie war schon vorher schwanger.
Also da wurde dann gleich, also mit 17 passierte alles gleichzeitig. Sie gründeten eine Familie, sie wurde quasi eine Songschreiberin, die für mit ihrem Mann zusammen die Lieder ablieferten. Ich muss einmal fragen, wie das Geschäftsmodell ist. War sie dann beteiligt an diesen Songs oder hat sie quasi als Vertragsautorin geliefert und hat dann, sagen wir mal, ein Monatsgehalt bekommen? Oder kriegt man dann irgendwie pro Song was? Oder wie läuft das?
Ja, am Anfang war es so, dass sie davon gar nicht leben konnten. Am Anfang, bevor der Nummer 1 Hit da war, da haben sie noch gearbeitet. Sie als Sekretärin und er in einer Drogerie. Aber als der Erfolg war, dann haben sie dann das hauptberuflich gemacht und wurden als angestellte Schreiber unter Vertrag genommen. Das heißt, sie waren, ich weiß nicht in welchem Prozentsatz beteiligt, aber nicht sehr viel. Das Hauptgeld ging an Don Kirshner, der Verleger war und dessen Firma Alden, das war die Firma, bei dem sie unter Vertrag waren und sie, wie die Verhältnisse waren, war nicht. Aber sie haben garantiert nicht so viel gekriegt wie spätere Songschreiber, denn der Verlag hat da sicher das meiste dafür kassiert.
Bevor wir einsteigen, wie diese Zusammenarbeit funktionierte und was da sozusagen die Entwicklung im Songschreiben ist, womöglich auch welche Einflüsse da erkennbar sind, hören wir mal rein, welche Songs es sind. Und ehrlich gesagt, einem wackeln die Ohren, wenn man die hört. Es sind so viele und ich habe nur eine kleine Auswahl zusammen gemischt jetzt für unseren Podcast hier. Hören wir mal rein. Eine kleine, wirklich eine kleine Collage von großen, großen Hits, geschrieben von Jerry Goffin und vor allem von Carole King.
Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Chains, my baby's got me locked up in chains. And they ain't the kind that you can see.
The world starts getting me down, and people are just too much for me to face. I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. On the roof is peaceful as can be. Pride, and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain.
When it's time, I'll go and wait beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if
Das war nur eine ganz kleine Auswahl.
Sensationell. Die hatten über 100 große Hits geschrieben. Und es war immer so, Jerry Goffin war der Lyricist, heißt es, also der Texter. Aber die Melodien, die Musik stammte nur von Carole King. Und sie machte das also so, dass sie am Piano komponierte und sang. Und das nahm sie als Demo dann auf. Und ihre Demos waren eigentlich schon so perfekt, dass 1962 ein Song von ihr, It Might As Well Rain Until September, als Demo veröffentlicht wurde von Don Kirshner, der sagte, das klingt so gut, das bringen wir raus. Und es wurde dann auch ein Solo-Hit für die kleine Carole. Und das war also ein unglaubliches Ereignis, was für Songs die geschrieben hat. Die waren alle so gut gebaut, die hatten immer extrem starke Melodien und die waren auch eben in einer Konkurrenzsituation geschrieben, denn man muss sich vorstellen, nebenan arbeiteten Cynthia Weil und Barry Mann. Es gibt ganz viele so Ehepaare oder Paare, die erfolgreiche Komponisten waren. Barry und Greenidge waren andere. Also die saßen da Büro an Büro und die sagten aber auch, Carol, die machte eigentlich immer die besten Songs. Und es war auch so, dass zum Beispiel ein Song, Crying in the Rain, ein legendärer Hit für die Everly Brothers, den später auch A-ha wieder mal zu einem großen Hit wiederbelebt hatten, dass sie den schrieb mit einem anderen Texter, weil nämlich ihr Jerry wurde von einem anderen Komponisten mal kurz gefragt, kannst du mit mir mal diesen Song arbeiten? Und dann brauchten die den Song für die Everly Brothers und dann schrieb eben Carol Crying in the Rain mit Howard Greenfield. Aber mal, das war die einzige Zusammenarbeit, weil eben ihr Jerry nicht konnte an dem Tag. Aber so ging das. Nebeneinander saß man und arbeitete und funktionierte. Und es ist so, Goffin King hieß das dann am Ende. Und zum Beispiel die Beatles, die ja hier auch einen Song von ihnen aufgenommen haben. Chains, wir haben ja Chains gehört. Mhm. Die haben immer gedacht, das wären zwei Männer. Lennon McCartney haben ganz früh gesagt, wir wollen so sein wie Goffin und King und auch so erfolgreich. Das ist ein ziemliches Kompliment von einem Duo, das dann solche Musik komponiert hat.
Aber offenbar fällt ja dann auf, dass das die eigentlichen Personen gar nicht sichtbar und gar nicht in dem Sinne bekannt waren. Also nee. von den Namen, die auf dem Label mit drauf gestanden ja. haben. In dem Aufschnitt war ja auch gerade Crying in the Rain noch zu hören. Was ja auffällt ist, das ist ja sehr gut gemachte Popmusik, sehr eingängig. Sie ist aber oft, finde ich, hat es was Teenagerhaftes. Es sind Teenager-Melodien, mhm. Es sind Teenie-Hits gewesen von, also der erste war ja, der Mann ist schon fast vergessen, Bobby V, Take Good Care of My Baby. Der Song ist immer noch toll, der Mann ist irgendwie vergessen, oder?
Ja, also es sind natürlich auch große Künstler wie The Drifters oder so dabei, The Chiffons, das waren damals die absoluten Topstars. Viele schwarze afroamerikanische Gruppen, die von Carole King hier die guten Songs bekamen, aber es wurde natürlich als Auftrag geschrieben. Das muss man immer bedenken. Also es hieß, die Righteous Brothers brauchen einen Song. So, dann hat aber auch Carole King Songs geschrieben, die genau in den Stil passten. Das konnte sie. Also das ist beides. Auftrag, aber auch Persönlichkeit. Denn alle diese Songs, die hatten auch irgendwas Besonderes. Entweder auch eine Textzeile. Das waren tolle Geschichten auch. Up on the Roof. Das war also eine schöne Geschichte von jemandem, der unten ganz viele Sorgen hat, Liebeskummer und andere Sorgen. Und der dann einfach aufs Dach geht oben und dann in seine Ruhe hat, über die Stadt gucken kann und in Ruhe chillen kann, würde man heute sagen. Up on the Up on the roof. When this old world starts getting me down, and people are just too much for me to face, up on the roof. I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. On the roof, it's peaceful as can be. Und das ist in dem Song brillant beschrieben. Also es ist nicht nur blöde Teenie-Lyrik. Ich glaube, das wäre wirklich zu armselig. Es ist jedenfalls die Musik gewesen, mit der Millionen von Amerikanern aufgewachsen sind. Das ist so in die übergegangen, dass diese Songs kennt jeder, auch immer noch. Ne? Und deswegen hat das wirklich auch beinahe eine soziale Bedeutung gehabt.
Ich finde ja so interessant, dass das auch so verschiedene Bands waren, also so Solokünstler, aber dann eben afroamerikanische Vokalensemble, aber eben auch so also die Beatles eben oder Herman's Hermit.
Ja,
Herman's Hermits, das spielte in dem Sinne keine Rolle irgendwie offenbar.
Es entwickelte sich auch, später haben sie noch Songs geschrieben für die Birds, Going Back oder die Animals. Don't Bring Me Down ist einer ihrer besten Hits und der ist von Goffin und King. Also es war nicht nur so die Teenager-Musik alleine, sondern später auch, sagen wir mal, für Dusty Springfield, wunderschöne Songs, auch dieses Going Back und andere Songs. Also es war schon, also hatte schon Klasse. Anfangs waren sie auch selbst jung, 17, 18, 19, als sie schrieben. Später in den 60ern haben sie ja weiter zusammengeschrieben mit bis 68, bis die Beziehung dann auseinanderging. Denn die Ehe, die funktionierte dann auch nicht mehr, weil Jerry Goffin große Probleme hatte, sagen wir mal, war manisch, depressiv, trank viel, nahm viele Drogen, hatte viele Frauengeschichten. Und Carol hat da wohl sehr, sehr viel mitgemacht. Ich weiß nicht, ob das in Songs dann auch zu spüren war, aber eigentlich nicht. Eigentlich hat sie immer ein sonniges Gemüt versprüht, aber sie hat, glaube ich, auch viele dunkle Stunden da erlebt.
Über viele Songs, die ja sehr bekannt sind, alle könnten wir ausführlicher sprechen. Einer fällt noch ein bisschen ins Auge, das ist The Locomotion, Little Eva. Das ist der, zu dem hatten sie eine persönliche Beziehung offenbar.
Das war der Babysitter. Sie hatten ja zwei kleine Kinder, Louise Goffin, die später auch Solokünstlerin wurde, sehr erfolgreiche, und Sherry. Und der Babysitter hieß Eva und konnte auch singen. Und ja, die hat das Demo gesungen für diesen Tanzsong Locomotion. Und dann ja, wurde es ein Bombenhit.
Everybody's doing a brand new dance now.
Come on, baby, do the locomotion.
I know you get to like it if you give it a chance now.
Und die Karriere als Babysitter war dann auch vorbei.
Wir brauchten einen neuen Babysitter, nehme ich mal an. Ja, genau. Ich habe gelesen, dass man sich wunderte immer in diesen Studios, wie gut eben Carole King Stile aufnehmen konnte, wie sie sich offenbar in die Künstlerinnen und Künstler reinversetzen konnte. Also man sagt dann, dass in den Demos oder auf den Demos, die sie aufnahm, sie schon versuchte, so zu klingen wie die Sängerin von den Shirelles oder so jemand, die wiederum dann versuchte, so zu klingen wie Carole King, die ja merkte, wie gut die das selbst schon konnte. So, ja, eine komische Wechselbeziehung ist
ja,
das.
Ja, nee, aber es ist ganz auffällig. Es gibt jetzt die Demos von ihr auf einem Album The Legendary Demos. Und das sind Aufnahmen von den frühen 60ern bis in den späteren 60er. Und da merkt man, da ist alles schon vorgegeben. Also Carole King hat schon in ihren Demo praktisch dieses Arrangement und den Stil vorgegeben. Und besonders deutlich ist das zu spüren bei A Natural Woman. Die Geschichte ist sowieso sehr lustig. Da kam es so dazu, dass Jerry Wexler einen Song für Aretha Franklin suchte. Und es ist so, er traf die Carol auf der Straße und rief aus dem Auto zu ihr zu: Ey, ich brauche einen neuen Song, der soll von einer Natural Woman, von einer natürlichen Frau handeln. Und dann haben sich Goffin und King hingesetzt, das war 67, und haben an einem Abend diesen grandiosen Song geschrieben. Und dann hat Carol das Demo aufgenommen, und wenn man das heute hört, dann ist das genau schon das Demo für das Arrangement und die Produktion von Aretha Franklin. Nur, dass Carol nicht so singen konnte, weil Aretha ist eben als diese fantastische Gospel-Soul-Sängerin, hat sie das dann so veredelt, dass das dann ihr Song wurde und einer ihrer allergrößten Hits.
Da hören wir gleich auch mal rein, denn dieser Song führt uns direkt zum Album zurück, zu Tapestry, zum Album von Carole King, genau, über das wir heute sprechen, weil da ist der Song auch drauf in einer Aufnahme von Carole King. Das macht das Ganze dann auch so spannend, um diesen Unterschied oder womöglich auch das Ähnliche zu hören.
Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired.
Ja, das ist natürlich Aretha Franklin, einer der größten Hits, die sie hatte, 1967.
Ja, und ein Song, der so oft gecovert wurde von so vielen tollen Sängerinnen, aber niemand kommt natürlich an dieses Original von Aretha Franklin heran. 67 war das, später auf dem Album Lady Soul war es doch, ja genau, also eines der bahnbrechenden Alben der Popgeschichte. Das war aber auch schon in der Endphase der Zusammenarbeit von Goffin und King, denn die Ehe war, wie gesagt, auseinandergegangen und nun wusste auch Carol gar nicht, was sie so richtig machen sollte und zog dann nach Kalifornien mit ihren zwei Töchtern, ein mutiger Schritt, weg also von der Songschreiberfabrik in New York, sondern jetzt eben auf eigenen Beinen. Und dabei halfen ja einige Freunde, die sie in New York kennengelernt hatte, denn sie hatte zum Beispiel in einem Club Night Owl hatte sie eine Band gesehen, The Flying Machine. Und da spielte der Gitarrist Danny Kortschmar, später ein bekannter Co-Produzent von Don Henley, spielte für Jackson Browne und alle möglichen anderen. Und James Taylor, die beiden hatten ein Duo, The Flying Machine. Und das Duo ging auseinander, man verlor sich aus den Augen, aber in Kalifornien traf man sich wieder. Und dann Carol kaufte sich ein Haus im Laurel Canyon und da kam sie gleich in diese Society rein.
Da waren ja schon ein paar Leute mehr, ne?
Wo wir schon mal auch an anderen Anlässen drüber geredet haben, Joni Mitchell zum Beispiel und so weiter. Und der Kontakt zu James Taylor wurde dann wieder aufgefrischt durch Peter Asher. Asher hatte den James zu den Beatles geholt damals. Er hatte sein erstes Album für Apple Records gemacht. Das war leider ein Flop. Und dann war Asher aber als Produzent und Manager dabei geblieben, ging mit Taylor nach Kalifornien und nahm mit ihm dann Sweet Baby James auf. Das war dann das Durchbruchalbum für James Taylor und der Bombenerfolg. Und der Peter Asher, eben als Freund der Beatles, erzählte Carol, die er mal traf auf einer Party, wie die Beatles ihre Arbeit verehrt hätten und wie großartig sie wäre und ob sie nicht mal vorbeikommen könnte. James würde gerade so ein paar neue Songs üben. Und dann ist sie mitgekommen und Taylor war damals in einer Phase sehr, sehr introvertiert und so starrte nur auf seine Schuhe, wie er das immer machte, sagte Peter Asher. Und dann sagte er, ey Carol, setz dich doch einfach ans Klavier und spiel mit. Und dann hat die sich hingesetzt und hat mitgespielt.
Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to.
Taylor war natürlich gleich begeistert, weil er traf seine alte Bekannte wieder und die konnten wunderbar Musik machen. Und das kam dann so hin, dass auf dem Album Sweet Baby James Carole King Klavier gespielt hat und auch Harmonie gesungen hat und dann Mitglied der Band von James Taylor wurde. Davor, hat man eigentlich fast vergessen, hatte sie noch ein Projekt in Kalifornien gemacht mit einem Trio, The City. Und da war ein Mitglied, Danny Kortschmar, der Gitarrist aus New York, und ein Bassist, Charles Larkey, den sie später heiraten sollte. Und die drei hießen The City, waren bei einem Produzenten unter Vertrag, Lou Adler. Das Album ist wirklich sehr interessant, so ein bisschen Hippie-mäßig, ein bisschen Mamas Papas, ein bisschen Jefferson Airplane, also ein bisschen psychedelisch, ganz fein, aber es war ein kompletter Flop, kein Erfolg. Auch deswegen, weil Lou Adler, der Produzent von der Firma CBS, wegging, ein eigenes Label gründete bei Herb Alperts Firma A&M und deswegen kümmerte der sich nicht ums Marketing, um den Verkauf. Also The City waren leider ein Flop, aber den Misserfolg, den fand Lou Adler eigentlich gar nicht so schlecht, denn er war eigentlich sowieso nur an der Sängerin interessiert. Und die nahm er dann für sein neues Label unter Vertrag. Da machte dann Carol ein erstes Soloalbum, The Writer hieß das. Writer war dann auch nicht so erfolgreich, weil es war schlecht produziert, es klang nicht. Es wurde nicht der Wert gelegt auf die Art, wie Carol wirklich stark ist als Sängerin und Pianistin. Und dann hat den nächsten Produzentenjob für das nächste Soloprojekt, eben Tapestry, Lou Adler selbst übernommen. Und er hat dann gesagt, hey, wir müssen die Frau ans Klavier binden. Wir müssen sie so spielen lassen, als wäre sie im Wohnzimmer und singt nur für dich, nur Stimme und Klavier. Und so ist im Kern ja auch Tapestry produziert, diese Nähe, diese Intimität. Und das war schon ein Verdienst von Lou Adler, der erkannt hat hier, was großartig an Carole King ist.
Dann würde ich mal vorschlagen, wir hören ein bisschen was So Far Away von Carole King. Das ist der zweite Titel auf dem Album Tapestry. Unser Thema heute bei Urban Pop, Musik Talk mit Peter Urban.
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you're so far.
Bei diesem Song wird klar, wo ihre Stärke auch liegt. Also natürlich hat sie ganz viele tolle Melodien im Kopf, die sie ja auch schon zu Hits gemacht hatte in den Jahr, also 10 Jahren davor, kann man sagen. Aber hier kriegt es was sehr Persönliches. Man denkt, sie sitzt am Klavier und ist ein bisschen traurig oder melancholisch und sie ist aber bei der Zuhörerin, beim Zuhörer irgendwie dabei. Sie kriegt so eine Intimität hin irgendwie damit.
Ja, es spricht ja für viele Leute, die einfach traurig sind, weil der Liebhaber oder die Liebhaberin, die Freundin, der Freund weg sind, die nicht da sind. Und das geht ja daran auch um die Mobilität, die dann auch in den 60er, 70er Jahren stark zugenommen hat. Nicht nur in Amerika, auch bei uns. Dass man eben woanders ist. Ne? Lebt denn nicht irgendeiner mal am selben Ort, fragte sie. Es wäre so schön, wenn du einfach vor meiner Tür ständest. Das ist ja ein Bedürfnis und eine Sorge und ein Kummer, den ganz viele Menschen haben. Mensch, jetzt bist du wieder weg, es war gerade so schön und so. Und das sagt dieser Song ganz großartig aus. Übrigens, diese schöne, leise, familiäre Stimmung, die war bewusst erzielt, denn die haben im Studio aufgenommen und haben manchmal das Licht im Kontrollraum ausgemacht, damit es wirklich so aussieht, als sitzen die in einem dunklen Wohnzimmer und machen zusammen Musik. Dass die Musiker gar nicht das Gefühl haben, sie werden jetzt aufgenommen. Und das war ein schöner Trick. Außerdem war die Stimmung sehr freundschaftlich und das ist ja wohl eine Ausnahme auch damals gewesen. Kein Alkohol, keine Drogen. Es wurde tagsüber gearbeitet, es wurde nicht nachts rumgesessen und stundenlang überlegt, ja, was machen wir denn jetzt für einen Song? Nein, Carole hatte alles vorbereitet. Sie hatte mit Charles Larkey, der Bass spielte, alles eingeübt. Sie hatte Sheets geschrieben, also sie hat alles notiert, aufgeschrieben. Sie kam vorbereitet mit Zetteln zum Studio. Jeder bekam seinen Part. Innerhalb von einer Stunde war dann manches schon erledigt. Also sie war eine effiziente Arbeiterin. Das hat sie natürlich in New York gelernt.
Ja, das ist eine alte Schule, ne?
Das war die richtige alte Schule, die sie da gelernt hatte. Aber wir müssen noch einen Schritt mal zurückgehen, weil wie kriegte sie überhaupt den Mut, jetzt als Solistin im Mittelpunkt zu stehen? Und das war gar nicht so selbstverständlich, denn sie war sehr schüchtern. Wie gesagt, sie wollte gar nicht vorne stehen und war auch sehr zögerlich, als es hieß, ja, nimm doch mal selbst jetzt unter deinem Namen Platten auf. Und da war James Taylor ganz wesentlich. Er hat das praktisch wie so einen kleinen Masterplan mit Lou Adler zusammen designt. Sie war ja Pianistin in seiner Band und durfte auch manchmal einen Song singen. Das hat er ihr praktisch aufgezwungen. Er sagte, du singst jetzt Up on the Roof und wir machen daraus ein Duett und so weiter. Aber dann hat er zum Beispiel im Troubadour, da nahm er ein ganz, ganz wichtiges Konzert, fand dann statt, gerade als um den Erfolg zu feiern von Sweet Baby James. Und da sagte er einfach, Carole, du kannst doch das Vorprogramm machen. Wir machen das so, du spielst erst deine Songs und dann habe ich unseren Auftritt, da spielst du ja sowieso Klavier mit. Und das hat sie dann gemacht und das war ein Riesenerfolg. Und das war praktisch so der Durchbruch. Da hat James Taylor ganz geschickt sie dahin gebracht, nun auch den Mut zu haben, in der Mitte, im Mittelpunkt zu stehen. Und übrigens bei dem Soundcheck zu diesem Konzert, da hat sie auf einmal einen Song gespielt, so angespielt. Und dann James Taylor gesagt, oh Mann, das ist ja wunderbar. Und das war You Got a Friend. Und da hat er diesen Song zum ersten Mal gehört, hat ihn gelernt und hat sie gefragt, darf ich den auch aufnehmen? Und dann hat sie gesagt, großzügig wie sie ist, ja, natürlich, klar, kannst du. Und dann hat er ihn aufgenommen für Mudd Slide Slim und das wurde seine erste Nummer 1 Single und der Song des Jahres und das wurde der größte Erfolg. Zuerst eben von ihm aufgenommen und dann erst auf Tapestry von Carole King in ihrer Version. Einer der größten Songs aller Zeiten. Eine Ode an die Freundschaft und an Liebe, die nicht unbedingt mit Sex zu tun haben musste, sondern einfach mit Verlässlichkeit, mit einfach Engagement und Freundschaft.
When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going. Close your eyes and think of me, and soon I will be there.
Und Freundschaft ist auch wirklich das Motto gewesen in der damaligen Szene, weil Taylor, der damals mit Joni Mitchell zusammen war, brachte die dann mit. Und das war also eine Atmosphäre der Freundschaft, die auch von diesem Album zu spüren ist.
Auf dem Album Tapestry spielen ja auch James Taylor auf vielen Songs Gitarre mit,
genau.
Also akustische Gitarre, wie er eben das ja auch die You've Got a Friend in seiner Akustikversion quasi mit der akustischen Gitarre die Version aufgenommen hatte. Und Joni Mitchell singt in einigen Songs auch als Background-Sängerin, glaube ich. Aber wir hören mal im Vergleich, wie You've Got a Friend am Klavier, also sagen wir mal Klavier dominiert von Carole King klingt.
You just
Also ich finde, die beiden stehen ja so nebeneinander. Man hat ja sonst oft immer das Gefühl, ja klar, hier gibt es ein Original und da gibt es eine Coverversion. Manchmal ist das eine stärker, meistens ist das Original ja stärker. Aber hier hat man das Gefühl, es ist absolut gleichwertig,
ja,
oder?
Ja, war auch gleichwertig. Das sind auch die gleichen Musiker. Und so insofern, Danny Kortschmar war ja auch in der Band von Taylor und Russ Kunkel und so weiter. Das war sein Schlagzeuger. Also insofern, es war ja auch wirklich, es waren nur die Stimmen und James Taylor hat einfach diese wunderbare Stimme, die auch diesen Song richtig veredelt dann nochmal. Und wir müssen nochmal zum Piano kommen, denn das Piano spielte ja, wie gesagt, in der Musik von Carole King eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und es war so, in den Studios, wo das aufgenommen wurde, da gab es drei große Flügel. Zwei waren Steinways aus New York, amerikanische, aber Steinway werden ja auch in Deutschland gemacht, in Hamburg. Und da stand einer aus Deutschland und der erwies sich als der Beste. Der hatte diese tiefen Basstöne, die man bei Carole King oft braucht und aber auch diese brillanten, schönen Höhen. Und sie hat sich für den entschieden. Das Problem war nur, dass dieser Flügel von Joni Mitchell im Nebenstudio gebraucht wurde für Blue. Denn das legendäre Album Blue wurde gleichzeitig aufgenommen. Und so kam es dahin, dass Carole immer in den Pausen, wenn Joni nicht aufnahm, sie rüberging und auf dem Flügel Songs einspielten wie I Feel the Earth Move, wie Natural Woman oder auch You Got a Friend. Das ist alles der deutsche Steinway, den wir da hören. Und als dann Blue beendet war, dann haben sie das Klavier, den Flügel rübergerollt in das Tapestry Studio. Also weil dieser Flügel anscheinend so großartig war, den hören wir nun. Den haben Millionen, 25 Millionen Menschen mindestens oder 100 Millionen gehört. Also gemacht in Stelling. Wunderbar. Genau.
Beautiful hören wir mal von Carole King, auch von der ersten Seite Tapestry. Unser Thema heute bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban.
Station with a workday.
blowing. I've got nothing to do but watch the passers-by. Mirrored in their faces, I see frustration growing, and they don't see it showing. Why do I? You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful.
Es gibt mindestens zwei Sorten Songs auf diesem Album. Einmal die Balladen, die wir schon gehört haben, So Far Away und You've Got a Friend zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch so Abtempo-Nummern, die auch sehr rhythmisch sind und auch die grooven auch richtig, finde ich. Und da merkt man auch ihre Einflüsse, weil Carole King hat ja offenbar auch die Gabe, irgendwie die Strömungen so aufzunehmen. Ich meine, das haben wir schon gesehen an der Tatsache, dass sie für Aretha Franklin Songs geschrieben hat und eben auch für Beatbands oder so etwas.
Genau, aber es war immer eine sagen wir mal, schwarze Note drin. Es war immer viel Soul drin und das merkt man auch. Und zum Beispiel, du meinst den rhythmischen Song vielleicht auch It's Too Late. Ein wunderbarer Groove, der so ein bisschen funkig, soulig dahin groovt und ein bisschen jazzig wirkt. Und eigentlich ein Lied ist über Abschied, über es ist jetzt echt zu spät, also.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too
wirklich diese Mischung, aber immer mit einem Einfluss, der auch stark aus dem Gospel kam. Da gibt es also auch diese Balladen wie Way Over Yonder oder eben auch You Got a Friend ist irgendwo so ein gospeliger Song, Natural Woman sowieso. Das war eine ganz, ganz starke Quelle, aber auch so die normale Folkmusik. Eins ist auffällig, in den 60ern war es immer so, Frauen mussten immer sexy klingen oder irgendwie besonders exaltiert singen, ganz oft. Während Männer, die durften schon als Folksänger, als Singer-Songwriter oft so ganz normal nebenbei wie eine Geschichte erzählend singen. Also das war oft so. Und Carole King ist eigentlich eine der ersten, die so ganz, ganz lakonisch auch singt, so Geschichten erzählt über Beziehungen, über das Leben, ohne nun irgendwie groß die Stimme nach oben zu drängen und praktisch exaltiert zu singen. Und das kann sie ganz locker, ganz nebenbei, ganz intim klingt das, ohne, sagen wir mal, überaufdringlich zu klingen. Und das ist auch das Geheimnis dieser Platte.
Diese Platte gilt auch als, sagen wir mal, als Statement, als, sagen wir mal, also was, ich will, greif mal ruhig ein großes Wort, als ein Manifest des weiblichen Selbstbewusstseins. Da singt jemand ganz selbstbestimmt und singt die Songs aus ihrer eigenen Perspektive, nicht um einem Mann zu gefallen oder It's Too Late zum Beispiel. Das ist eine knallharte Abrechnung eigentlich.
Genau. Und dann gibt's aber andere, auch schöne Stimmungen, die auch Home Again, endlich wieder zu Hause zu sein, Beautiful, Way Over Yonder ist ein wunderschöner Song, der praktisch so vom Paradies erzählt.
Way over yonder is a place that I know, where I can find shelter from a hunger and cold. And the sweet taste in good life is so easily found. Way over yonder.
Da ist auch viel jüdische Religion mit drin. Und gibt auch eine wunderbare Stimmung. Aber auch Ironie zum Beispiel in Where You Lead, ein Song, da wird erzählt davon, ja, also ich gehe dahin, wo du folgst. Da wird das Klischee nochmal wiederholt, dass die Frau immer dem Mann folgt. Aber das singt sie hier ironisch. Das ist als Witz gemeint.
I would go to the ends of the earth, 'cause darling, to me that's what you're worth. Where you lead, I will follow. Anywhere that you tell me to, if you need, you need me.
Und es war auch eine kleine Antwort auf einen Song, den Carol früher geschrieben hatte, I Wasn't Born to Follow, ein Song für die Birds. In Easy Rider ist das der Schlusssong, I Wasn't Born to Follow. Also ich wurde nicht geboren, um irgendwo hinzufolgen. Und jetzt singt sie, ja, ich folge dir hin, wo du willst. Also das ist eine wunderbare Ironie der Geschichte. Und dann aber auch diese Rückkehr ihrer alten Songs. Will You Love Me Tomorrow ist also ein Song, der eigentlich auch von ewiger Liebe träumt. Ein wunderschöner Song, eine Melodie, die sie jetzt aber auf Tapestry viel entspannter singt, reifer singt. Die ist eben auch 10 Jahre älter.
Ich finde gerade an diesem Song, Will You Love Me Tomorrow, kann man unglaublich viel sehen. Und zwar eben, dass sich ein Song, den sie ja für jemand anders geschrieben hatte, also der ist ja wirklich 10 Jahre vorher geschrieben worden, sie nimmt ihn auf mit ihrer eigenen Haltung und es verwandelt sich in absolut ein totales Original. Mhm. Es kriegt eine ganz andere Tiefe und Glaubwürdigkeit dadurch. Das ist ja das, was man eben als Wesen auch des Singer-Songwritertums beschreiben könnte. Ne? Sie beschreibt in dem Sinne, das, was sie gerade bewegt, das ist ihr quasi aus dem Herz gerissen. Und das ist nur, weil sie das eben so aufnehmen kann. Also sie macht aus einer Auftragsproduktion, macht sie, indem sie es selbst nochmal aufnimmt, macht sie ein Singer-Songwriter-Stück. Das ist schon wirklich große Kunst.
Fantastisch, ja, das stimmt, hast du recht.
Tonight you're mine completely. You give your love so sweet.
Das ist wirklich auch natürlich unterstützt durch James Taylor und Joni Mitchell, die hier die Chöre singen, ganz, ganz fein. Und die Vielfalt der Themen, trotz dieser intimen Atmosphäre, dieser familiären, ist auch erhalten durch Smackwater Jack. Das ist ein dynamischer Song, einer der letzten, den sie mit Goffin geschrieben hat. Ein Text über einen Outlaw, der gewalttätig wird und einen Amoklauf veranstaltet und dann von der Polizei erschossen wird. Also keine so richtig lustige Geschichte.
Ich finde, die passt auch nicht so richtig dazu.
Vom Text passt die nicht so richtig dazu, aber es ist eine gute Nummer, die eben eine andere Seite auch beschreiben.
Now smack water jack, he bought a shotgun, 'cause he was in the mood for a little confrontation. He just let it all hang loose. He didn't think about the noose. He couldn't take no
Aber was absolut reinpasst, ist Tapestry, der Titelsong. Der handelt also von einem Wandteppich. Ne? Nun hat sie gerade deswegen vielleicht der Titel Tapestry, weil sie hat gerade wirklich an was gearbeitet. Sie hat also auch gerne einmal ein bisschen an einem Wandteppich rumgestrickt.
Ich weiß nicht, ob sie den auch in der Hand hat auf dem berühmten Plattencover. Das ja, ist das mir stimmt. Nicht ganz klar, ob es ein Kissen ist oder womöglich dieser Wandteppich. Ich halte das mal hoch, dass du es sehen kannst.
Und die Katze, ne?
Und sie, genau, sie sitzt ja so in ihrem Haus im Laurel Canyon auf dem Fensterbrett. Genau. Im Haus, also das Licht scheint so von der Seite rauf. Viele kennen dieses Cover sicher auch.
Ja.
Sie hat, ich glaube, dann diesen Wandteppich in der Hand und vorne guckt die Katze, ist eine Ikone geworden.
My life has been a tapestry of rich and royal hue. An everlasting vision of the ever-changing view. A wondrous woven magic in bits of blue and gold. A tapestry to feel and see, impossible to hold. Once amid the soft.
Ja, und dieser Text, der handelt also vom Wandteppich des Lebens. Also das ist eine Märchengeschichte. Also das Leben hat viele Facetten, viele Farben, aber dann kommt auch da eine seltsame Figur da rein. Also es klingt so ein bisschen wie Alice in Wonderland manchmal, aber am Schluss kommt auch der Tod. Also es gibt auch die dunkle Seite oder die auch zum Leben gehört ja der Tod. Das kommt rein in diesen Song, der, sagen wir mal, kontemplativ ist, also sehr, sagen wir mal, philosophisch daherkommt.
With some uncertainty, as if he didn't know just what he was there for, where he ought to go. Once he reached for something.
Und das ist echt immer noch ein wunderschöner Song, der vor Natural Woman steht. Natural Woman ist der letzte Song des Albums in der neuen Version von Carole King, die viel ruhiger ist, zurückgenommener, die gar nicht versucht, an das Aretha Franklin Original ranzukommen, sondern der diesen Song anders interpretiert, eben wie eine Mutter von zwei Kindern, die jetzt hier alleine in Kalifornien lebt, neu verheiratet ist, insgesamt viermal verheiratet war. Ja, das war jetzt die zweite, die wir hatten. Die dritte, das war eine ganz furchtbare Geschichte. Übrigens, der Mann hat sie dann auch geschlagen, wurde missbräuchlich und gewalttätig und starb dann nach der Trennung an einer Überdosis. Eine grässliche Geschichte, ein Musiker. Und dann zog sie eben vielleicht auch als Folge dieser gescheiterten Ehen nach Idaho, weg von Kalifornien, praktisch in die Wildnis, in die Rocky Mountains, und hat da dann seitdem gelebt. Seit 78 lebt sie da und hat dann da einen Rancher, auf einer riesen Ranch lebte sie und hat einen Rancher geheiratet, aber das ging auch nicht gut. Sie sagt, der Grund ist der, die Männer kamen mit meinem Erfolg einfach nicht zurecht. Ja, Männer sind eben auch schwache Gestalten. Das
ja,
muss
auf jeden
man
Fall
dann schon wohl sagen.
Das kann man sagen. Und dazu passt in der Tat natürlich ein bisschen dieser Song You Make Me Feel Like a Natural Woman. Wir hören mal rein. Wir haben ja vorher schon das, man möchte fast sagen, das Original von Aretha Franklin gehört.
Ja, muss man hier schon
sagen. Es ist in der Tat komisch, das so rum zu sagen. Aber die Fassung jetzt mal von Carole King, das ist der Schlusssong dieses legendären Albums Tapestry.
I used to feel uninspired. When I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Your love was the key to my.
Ich finde, auffällig ist unglaublich, wie stark sie Piano spielt. Das ist ganz toll einfach.
Ja, sie ist eine großartige Pianistin. Auch sie hat ja nicht so viele Tourneen gemacht oder so. Wenn man Aufnahmen von ihr sieht, wie sie Piano spielt und dazu singt. Also Elton John ist ja auch so ein Künstler, der das großartig kann, aber fast noch eindrucksvoller ist Carole King hier, eine fantastische Pianistin.
Ich finde, auffällig ist, auch bei den Songs, nicht bei allen Songs, die sie neu aufgenommen hat, also aus ihrer alten Schaffenszeit, möchte ich sagen, aber bei diesem ist es ja ganz auffällig, dass sie das Tempo rausnimmt.
Ja, richtig. Und das ist auch ganz bewusst geschehen hier. Und so wirklich, es ist ja nur Bass und Piano hier. Es sind auch, die anderen sind gar nicht dabei. Und man kann das auch so machen. Ich finde, das ist absolut logisch, dass das also nicht nur so wie eine große Freudenhymne, sondern eben auch ein bisschen nachdenklich ist. Insofern finde ich das langsame Tempo sehr, sehr gut. Also eindeutig einer ihrer allergrößten, vielleicht ihr größter Song mit You Got a Friend. Beide sind also absolute Sternstunden der Popgeschichte. Und das wird ja besonders deutlich bei den Honors, den Kennedy Center Honors. Sie hat ja 2015 auch diese wunderbare Ehrung, die es in Amerika gibt, wo also das Land seine Künstler feiert. Verschiedene Künstler, Dirigenten, Schauspieler, eben auch Popkünstler. Und da war eben Carole King in der Ehrung. Und
eingeladen von Barack Obama.
Von Barack Obama, der war damals der Präsident. Und da kommen dann so Künstler wie James Taylor und singen Up on the Roof. Oder Sarah Bareilles singt. Oder dann zum Beispiel You Got a Friend hat die dann gesungen. Oder auch Janelle Monáe hat die älteren 60er-Jahre-Hits gesungen. Und es ist eine wunderschöne Szene. Aber der Höhepunkt ist natürlich der: Aretha Franklin kommt auf die Bühne. Eigentlich ganz überraschend, weil sie wusste gar nicht, dass die kommt dann in einem Pelzmantel, setzt sich ans Klavier und fängt Natural Woman an zu spielen. Und also alle sind in Tränen aufgelöst. Also ich kann nur sagen, ich habe auch geheult wie ein Schlosshund, weil das ist so bewegend. Das ist einer der letzten ganz, ganz großen Auftritte von Aretha. Sollte man sich unbedingt angucken. Kennedy Center Honors und dann Carole King eingeben. Sind die letzten 23 Minuten. Also die ganze Ehrung dauert eine Stunde 20 oder so. Aber auch das lohnt sich.
Die Reaktionen sind natürlich auch sehr, sehr bewegend. Carole King ist geradezu aufgelöst und Barack Obama auch.
Ja, die Tränen fließen und es ist schon deutlich, dass es einer ihrer letzten Auftritte war. Sie ist 2018 gestorben und das war 2015. Man sieht schon, dass sie sehr krank ist. Also das merkt man schon. Und sie war ja eine Frau, die selten gereist ist von Chicago aus. Und dann nach Washington gefahren ist, um da Carole King zu ehren. Also das war schon eine große, große Sache, dass sie das gemacht hat. Und wunderschön, dass wir das noch sehen können.
Natural Woman, das war eben auch der Schlusspunkt des Albums. Und mit dem Album war natürlich die Sache erstmal soweit erledigt, aber dieses Album hat ein Echo gehabt, das quasi ja, wir haben es am Anfang unserer Folge schon erwähnt, fast ohne Beispiel ist. Also im Jahr darauf, 1972, vor 50 Jahren eben, 1971 ist das aufgenommen worden und herausgekommen, gab es dann diverse Auszeichnungen. Ich glaube, Album des Jahres war es und es gibt die Single, es gibt ja diverse Kategorien bei den Grammys.
Aber sie hat den Grand Slam gewonnen, so kann man das eigentlich nennen. Also Album des Jahres, Single des Jahres für It's Too Late, bester weiblicher Gesang und bester Song. Also mehr kannst du dann auch kaum kriegen. Und James Taylor hat auch noch für sein Vocal einen bekommen, hatte praktisch auch mit
You've Got a Friend
zu tun.
Also für zweimal You've Got a Friend haben sie.
Genau.
Ach, das ist ja ein Ding.
Und das war also wirklich Grand Slam hieß es damals und der Erfolg, auch der Verkauf. Also es ging langsam los und auf einmal immer mehr und das wurde aufgenommen auch von den Radiosendern. Es gab damals dann auch, das ist auch ein Teil des Erfolgs, das war gerade im Wandel, dass FM, UKW-Sender übernahmen in den USA. Früher gab es ja meistens Popsender nur auf der Mittelwelle. Furchtbar, kann man sich gar nicht vorstellen. Und insofern, die Qualität wurde eine bessere auch. Und da passte natürlich Tapestry voll rein. Und das war beeindruckend. Das ging dann wirklich wie eine Welle ging das dann nach oben. Und der Verkauf, die Erfolge waren extrem, wirklich.
wir haben ja gerade schon die Güte der Songs gepriesen und auch, ich glaube, hoffentlich zumindest ein bisschen gezeigt, was daran so gelungen ist. Aber es passte natürlich auch ein bisschen in die Zeit. Ne? Du hast ja schon erwähnt, es war auch die Zeit der aufkommenden Singer-Songwriter und vielleicht auch der großen Balladen womöglich. Aber Joni Mitchell ist natürlich ein ganz großes Beispiel, Klar. eine ganz große wichtige Künstlerin auch zu der Zeit gewesen. Blue war auch gerade rausgekommen. Paul Simon hatte das erste Soloalbum gemacht. Das war schon auch ein bisschen die Zeit dafür, ne?
Und dann eben aus England kam dieser Engländer, Elton John, der auch so ähnlicher spielte, ein gut Pianist und souliger Sänger. Und besonders für Frauen war das natürlich auch ein Signal, dass Carole Kings Erfolg ist auch ein Erfolg für Frauen, weil es ist, glaube ich, der erste große überragende Erfolg, kommerzieller Erfolg auch, für eine Frau gewesen. In diesen Dimensionen, also in diesen Verkaufszahlen, hatte das es nie gegeben und das ist also einfach auch wichtig gewesen und ohne dass sie sich nun als groß als Feministin bezeichnet hätte, aber diesen Punkt und diese Rolle einzunehmen war für sie auch schon sehr, sehr wichtig.
Jetzt hat sie danach ja noch eine Reihe von Alben aufgenommen, auch gar nicht jetzt lange danach gewartet oder so. Man hat aber nicht so richtig, also ist ja immer schwer, an so einen großen Erfolg anzuknüpfen, aber man würde ja nur denken, das ist ja 51 Jahre her, da wäre noch viel Material danach gekommen. Das war nicht dann so. Ich glaube, sie hat dann auch noch, ich glaube, eine oder zwei weitere Töchter bekommen. Sie hatte auf jeden Fall auch selbst genug zu tun.
Ja, sie hat insgesamt vier Kinder. Ja, das stimmt. Sie hat sich, das weiß ich auch nicht, woran das lag. Also vielleicht ist stilistisch nicht so viel offen hier noch möglich, um es groß zu verbessern. Weil man konnte immer nur wieder Songs in derselben Art und Weise schreiben. Und auf Music sind einige sehr gute Songs oder später auf dem Album Thoroughbred. Das ist auch noch ganz, ganz gut und gelungen. Aber ehrlich gesagt, diese Spannung und diese absolute Aufregung, die man wirklich empfand, wenn man Tapestry hörte, die ist dann nicht mehr gekommen. Sie hat sich dann auch leicht zurückgezogen, ganz ehrlich gesagt. Sie hat nicht mehr so viel gemacht. Sie ist auf Tournee gegangen, das ist sie. Aber mit ihrem Kanon von Liedern, eben aus den 60er Jahren und frühen 70ern, war sie eigentlich voll ausgestattet, um ein wunderbares Konzert zu machen. Also sie hat so viele Songs geschrieben. Insofern kann man nicht immer verlangen, dass sich Bands oder Künstler immer wieder erneuern. Manche wiederholen sich, manche haben dann auch nicht mehr so große Erfolge. Aber Carole King hatte auch nicht so den übermäßigen Ehrgeiz, glaube ich, wie es andere Bands und Acts und Künstler haben.
Muss ja auch nicht. Ich finde, wenn man sie dann jetzt in diesen Live-Aufnahmen erlebt, dann hat sie ein beglücktes Publikum vor sich. Es gibt zum Beispiel eine Aufnahme, wo sie im Hyde Park singt. Und da heißt es auch wirklich Tapestry im Hyde Park. Also sie spielt das ganze Album und dann noch danach diverse Songs von vor dieser Zeit.
2016 erst, also noch ziemlich spät jetzt. Ne?
Aber vor einem riesen Publikum.
Ja, im Hyde Park, öffentlich. Das war also auch ein besonderes Ereignis für sie. Und sie hat dann weiter auch eben diese Ehrung bekommen. Also sie war im Bewusstsein drin. Sie hat eine Autobiografie geschrieben, die natürlich Natural Woman heißt und die hochgelobt ist, auch in der Bestsellerliste war. Und sie hat, wie gesagt, den Gershwin-Preis bekommen, Kennedy Center Honors. Also man könnte sagen, sie war im Fokus wieder in den Jahren nach 2010. Sie wurde zweimal in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Das hat auch niemand erreicht. Also wenige, die Beatles auch als Solisten und als Bandmitglieder. Aber 1990 mit Goffin und King und dann 2021 war es, glaube ich, jetzt, ne?
Ja.
Als Solistin und auch süß, Taylor Swift hat die Rede gehalten und hat sie dann aufgenommen, offiziell in die Hall of Fame. Die beiden kannten sich auch schon vorher, denn Carole King hatte Taylor Swift als beste oder wichtigste Künstlerin der Dekade von 2000 bis 2010 schon mal ausgezeichnet. Also hier verstehen sich zwei, die sehr, sehr unterschiedlich im Alter sind, aber in der Qualität sehr, sehr nah beieinander sind.
Ja, ich glaube, das drückt aus, dass die Wertschätzung nicht nur beim Publikum groß ist, sondern auch immens ist bei Musikerinnen und Musiker, Kolleginnen und Kollegen. Das ist, glaube ich, ganz deutlich zu sehen. Sie wird wirklich verehrt.
Ja. Und dann gibt es zum Beispiel ein wunderschönes Album, das heißt Tapestry Revisited, heißt es, glaube ich.
Also ein Coveralbum ist das.
Ja, es heißt Tapestry Revisited, A Tribute to Carole King. Und da sind drauf Rod Stewart, Celine Dion, Amy Grant, Richard Marx, Aretha Franklin, die singt dann You Got a Friend. Das ist auch mal eine Variation. Faith Hill und die Bee Gees und andere. Also die Ehrerbietung ist groß.
Auch dieses Albums, diesem Album gegenüber.
Genau.
Ja.
Ne?
Ja, jetzt ist sie gerade 80 geworden vor einigen Wochen, ich glaube.
Anfang Februar, ja.
Anfang Februar, ja, jetzt fast Monaten. Sie ist längere Zeit jetzt nicht mehr auf Tournee gegangen, womöglich ist das dann auch ein bisschen viel verlangt. Sie hat aber nochmal eine große Tournee auch gemacht oder mehrere Auftritte mit James Taylor zusammen. Die Verbindung besteht immer noch.
Ja, sehr, sehr eng. Und die beiden haben dann einfach das Troubadour gefeiert, ein Jubiläum gefeiert. 2010 war das, ein Konzert, das sie dort gemacht haben, wo sie beide ihre Songs gesungen haben mit Russ Kunkel, also mit den Musikern von früher zusammen. Und das war so ein großer Erfolg, das gibt's auch als Video, und das war so ein großer Erfolg, dass sie danach 60 Konzerte in aller Welt gemacht haben unter diesem Motto, um das Troubadour zu feiern, James Taylor und Carole King zusammen. Das war aber ihre letzte große Tournee, die sie unternommen hat, und sonst lebt sie in Idaho und engagiert sich sehr für den Umweltschutz, für den Erhalt der Natur in den nördlichen Rocky Mountains, also ihrer jetzigen Heimatgegend. Und hat eigentlich ein sehr einsames Leben auch dort geführt, aber ich glaube anscheinend ein sehr, sehr zufriedenes. Das kann man sehen, verstehen. Sie gibt wenig Interviews, das ist übrigens auffällig. Sie hat immer Interviews abgelehnt. Als ihr Buch erschien, hat sie 2, 3 kurze gemacht. Sie wollte also nie so richtig im Vordergrund stehen, aber sie ist trotzdem bei uns als Musikfans und auch als einfach Liebhaber von schönen Dingen ganz, ganz weit vorne in unseren Herzen.
Dann stellen wir nochmal genau dieses Album, dieses wichtige Album, ins Schaufenster hier. Tapestry, Carole King. Lohnt sich wirklich, wirklich, das nochmal ganz zu hören. Wir haben ja auch immer nur, wenn auch durchaus längere, aber Ausschnitte hier in dieser Folge des Podcasts gehört. Carole King, Tapestry, heute unser Thema bei Urban Pop, Musik Talk mit Peter Urban. Vielen Dank.
Danke, Uke.
Das ist hier ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk und mein Name ist Uke Bandixen.
You just call out my
Hallo, ich bin Carsten Schmiester. Ich war viele Jahre Auslandskorrespondent in London, Washington und zuletzt in Stockholm. Dort gehörten auch die baltischen Republiken zu meinem Berichtsgebiet.
Und ich bin Andreas Flocken, sicherheits- und militärpolitischer Experte und seit vielen Jahren verantwortlich für die Sendung Streitkräfte und Strategien.
Es herrscht Krieg in Europa. Von einem Tag auf den anderen war alles anders.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Die Menschen haben Angst und es gibt viele Fragen zur Rolle Europas, zur Rolle Deutschlands und der Bundeswehr in diesem Krieg.
Wir haben es bis zur letzten Minute mit Diplomatie versucht. Der Kreml hat uns hingehalten, belogen.
Wir versuchen Antworten zu finden auf die täglich neuen Entwicklungen in der Ukraine. Der NDR-Info-Podcast. Streitkräfte und Strategien.
Streitkräfte und Strategien. Hashtag Ukraine. Das Podcast-Update zum Krieg in Europa.
Alle Folgen des Podcasts und weitere Informationen zum Krieg in der Ukraine finden Sie in der Audio-App der ARD, der ARD-Audiothek.